Einen schönen guten Tag. Sie hören eine Sondersendung des Haltern-Magazins Bürgerradio bei Radio Fest. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Thiemann. Heute übertragen wir Ausschnitte einer Veranstaltung des Theaters der Stadt Marl, aufgenommen am 15. Dezember vor Publikum im Theater. Unter der Überschrift »O du Fürchterliche« liest Cornelius Demming Texte von Bert Brecht, Axel Hacke, Erich Kästner und Gerhard Polt. Und dazu drei verfremdete Weihnachtslieder. Und ich verspreche Ihnen, es wird lustig. Aber seien Sie vorsichtig, es könnte sein, dass Ihnen zwischendurch das Lachen im Halse stecken bleibt. Zwischendrin gibt es aber auch ein paar geläufige Weihnachtslieder, sozusagen zur Erholung. Also, heute ist für jeden und für jede was dabei. Viel Spaß!
Bertolt Brecht, Die gute Nacht. Der Tag, vor dem der große Christ zur Welt geboren ist, war hart und wüst und ohne Vernunft. Seine Eltern hatten keine Unterkunft und auf den Straßen herrschte ein arger Verkehr und die Polizei war hinter ihnen her und sie fürchteten sich vor seiner Geburt, die gegen Abend erwartet wurde. Denn seine Geburt fiel in die kalte Zeit, aber sie verlief zur Zufriedenheit. Der Stall, den sie doch noch gefunden hatten, war warm und mit Moos zwischen seinen Latten und mit Kreide war auf die Tür gemalt, dass der Stall bewohnt war und bezahlt. So wurde es doch noch eine gute Nacht, auch das Heu war wärmer als sie gedacht. Ochs und Esel waren dabei, damit alles in der Ordnung sei. Eine Krippe gab einen kleinen Tisch und der Hausknecht brachte ihnen heimlich einen Fisch, denn es musste bei der Geburt des großen Christ alles heimlich gehen und mit List. Doch der Fisch war ausgezeichnet und reichte durchaus und Maria lachte ihren Mann wegen seiner Besorgnis aus. Denn am Abend legte sich sogar der Wind und war nicht mehr so kalt, wie die Winde sonst sind, aber bei Nacht war er fast wie ein Föhn. Und der Stall war warm und das Kind war sehr schön. Und es fehlte schon fast gar nichts mehr, da kamen auch noch die drei Könige daher. Maria und Josef waren zufrieden sehr, sie legten sich sehr zufrieden zum Ruhen. Mehr konnte die Welt für den Christ nicht tun. Axel Hacke, wenn es weihnachtet. Jedes deiner Jahre beginnt mit umfassender Entspannung. Alles ist geschenkt. Niemand hat mehr was zu bekommen. Bis Weihnachten ein Jahr. Und in diesem Jahr wirst du Weihnachtsgeschenke nicht kurz vorm Fest kaufen wie bisher, sondern übers Jahr verteilt erwerben. Hier was mitnehmen, da was auswählen, dort was bestellen, sehr locker sein. Dann vergehen Wochen, Monate. Weihnachten hast du im Griff, denkst du. Weihnachten ist weit. Nach den Sommerferien ruft Mutter an, was du dir zu Weihnachten wünschst. Sie wolle allmählich, plane gern, fahre zur Kur vorher. Da steigt ein Gefühl in dir hoch. Weihnachten. Schon will man wissen, was du dir wünschst. Dass Weihnachten nicht komme, wünschst du dir. Oder nicht so bald. Noch 3 Monate. Anfang Oktober, die Kataloge. Philip Morris Design Shop, Manufactum, Heine, formschöne Saftpressen, unbesiegbare Radiowecker, Füllfederhalter dick wie Maiskolben. Da wird man in der Not was kriegen. Das ist dein Netz. Entspann dich wieder. Dann aber der Dezember. Komischerweise hast du da immer besonders viel Arbeit. Eines Abends fragst du deine Frau, was sie sich wünsche. Vielleicht sagt sie ja was. Im September hat sie mal gesagt, was sie sich wünsche, so en passant. Das hast du vergessen. Sieh jetzt schnippisch, ob dir nichts einfälle. Natürlich, sagst du. Wolltest nur wissen, ob zusätzlich zu dem, was du bereits habest, noch ein klitzekleiner Wunsch da sein. Nein, nichts. Sie freue sich auf die Überraschung. Echt's. ein Fehler. Der Druck wird groß. Du spürst ihn, oh, wie du ihn spürst. Du kaufst jetzt kleinere Dinge, Onkels, Tanten, dann die schwierigeren, Schwiegereltern, den Sohn, dafür sorgt deine Frau. Und deine Frau selbst? Noch 3 Tage. Du hast nichts. Du musst den Christbaum und den Wein? Noch 2 Tage. Mal in die Schmuckgeschäfte. Letztes Jahr hast du ihr einen Ring geschenkt, vorletztes eine Kette. Diesmal armreif? Armreife sind schwierig. Die Schmuckidioten machen alles Mögliche, nur keine guten Armreife. Alles mächtig, fett, protzig, nichts Feines, Zartes, das ihre Persönlichkeit, ihr Fühlen träfe. Noch einen Tag. Vor 6 Monaten hast du einen tollen Reif gesehen, hast aber nicht an Weihnachten gedacht. Idiot! Jetzt gibt es nichts. Warum musstest du dich auf Armreife festlegen? Zu eng gedacht. Bist nicht flexibel genug. Steckst nun in der Sackgasse. In der Maximilianstraße hast du mal was Schönes für sie gekauft. Arschteuer. Schweißausbruch teuer. Egal jetzt. Noch 2 Stunden. Du kannst nicht ohne was kommen, kannst ihr keinen Gutschein geben, kannst nicht sagen, das Geschenk sei gestohlen worden, kannst nicht sagen, auf der ganzen Welt gebe es keinen Gegenstand schön genug für sie. Oder ob der Laden noch offen hat, du schwitzt. Kann sein, dass heute Abend alles zu Ende ist, dass deine Hände leer sein werden, dass es dein letztes Weihnachten ist, dass sie weint, dass dein Sohn sie trösten muss. Du stürzt ins Geschäft, der Laden zur letzten Hoffnung. Geben Sie mir einen Armreif, Mann. Sie haben nur noch diesen einen. Her, hier geht's um die Existenz. Du wirst sagen, dass er zu ihr passt. Du weißt genau, dass er nicht zu ihr passt. Du weißt, dass sie das auch sagen wird. Du wirst sagen, dass du es anders siehst. Wirst quatschen, dass der klobige Reif ihre Zartheit betont, die Eleganz ihres Handgelenks hervorhebt, dass aus diesem Widerspruch Spannung erwächst, dass du das schön findest. Kann man umtauschen? Kann man. Wird man. Ich komme wieder. Erstmal schenken. Das ist jetzt das Wichtigste. Nächstes Jahr wirst du die Geschenke übers Jahr verteilt kaufen. Hier was mitnehmen, da was auswählen, dort was bestellen. Sehr locker sein. Erich Kästner. Morgen, Kinder, wird's nichts geben. Nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter schenkte euch das Leben. Das genügt, wenn man's bedenkt. Einmal kommt auch eure Zeit. Morgen ist's noch nicht so weit. Doch ihr dürft nicht traurig sein. Reiche haben Armut gern. Gänsebraten macht Beschwerden. Puppen sind nicht mehr modern. Morgen kommt der Weihnachtsmann, allerdings nur nebenan. Lauft ein bisschen durch die Straßen, dort gibt's Weihnachtsfest genug. Christentum vom Turm geblasen, macht die kleinsten Kinder klug. Kopfgut schütteln vor Gebrauch, ohne Christbaum geht es auch. Tannengrün mit Osrambirnen, lernt drauf pfeifen, werdet stolz, reißt die Bretter von den Stirnen, denn im Ofen fehlt's an Holz. Stille Nacht und heilige Nacht, weint, wenn's geht, nicht, sondern lacht. Morgen, Kinder, wird's nichts geben. Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld. Morgen, Kinder, lernt fürs Leben. Gott ist nicht allein dran schuld. Gottes Güte reicht so weit. Ach, du liebe Weihnachtszeit. Erich Kästner. Grüße auf der Platte. Arthur und Püppchen, seine Gattin, standen im Kaufhaus. Sie hatten soeben für Arthurs Vater einen Strohhut gekauft, denn Strohhüte sind im Dezember besonders preiswert, und Püppchen machte auf dem Zettel, den sie in der Hand hielt, einen Strich. Wieder etwas erledigt. Der Gatte Arthur war mit Paketen behangen und schien schlechter Laune. Nun nur noch ein Geschenk für Tante Olga. Das ist notwendig, sagte Püppchen und musterte die Ladentische aufmerksam. Tanten, die alt und wohlhabend sind, verdienen Aufmerksamkeit. Wir könnten ihr eigentlich auch einen Strohhut schenken, meinte Arthur. Sie schüttelte den Kopf. Oder einen Ankerstein-Baukasten. Verrückt, sagte Püppchen und suchte energisch weiter. Was hältst du von einem vergoldeten Rasierapparat? Fragte er. Für Tante Olga? Arthur wagte nicht zu nicken, sondern schleppte sich und die Pakete stumm voran. Halt, rief er plötzlich und zeigte auf ein Schild. Seine Frau studierte, was darauf stand und sagte, gar nicht übel. Dann klopften sie, wie das Schild es befahl, an die nächste Tür. Ein Fräulein trat heraus. Sie wünschen? Wir möchten eine Grammophonplatte mit unserer eigenen Stimme haben, verlangte Püppchen. Für Tante Olga, erläuterte Arthur. Ich kann Ihnen so eine Platte als Geschenk nur empfehlen, sagte das Fräulein. Treten Sie bitte näher. Eine mittelgroße Platte kann 2,5 Minuten besprochen werden und ist 500 bis 600 Mal spielbar. Hier sind 2 Mikrofone. Stellen Sie sich bitte nebeneinander. Der Herr links, die Dame rechts, kostet 3,50 Mark zum Mitnehmen. Es geht gleich los. Aber was sollen wir denn sagen? Fragte Arthur verlegen. Viel Glück, Gesundheit, langes Leben. Sie könnten leider nicht bei ihr sein, schlug das Fräulein vor. Einen Vorzug hat diese Art Glück zu wünschen schon, sagte Püppchen. Man braucht der alten Schachtel dabei nicht ins Gesicht zu sehen. Aber es ist deine Tante, nicht meine, frohlockte Arthur. Das Fräulein war im Nebenraum verschwunden. Das Ehepaar stand vor dem Mikrofon und wünschte der fernen Tante alles Gute. Am heiligen Abend erschien Tante Olga beim Bürgermeister Gruber. Man hieß sie willkommen. Der Salon war voller Menschen. Tante Olga begrüßte alle Anwesenden und sagte dann, auf ein Päckchen zeigend, das sie vorsichtig hielt, »Beste Frau Bürgermeister, Sie haben doch ein Grammophon und ich habe keins. Meine Nichte aus Berlin hat mir eine Grammophonplatte geschickt. Die möchte ich gern mal hören. Meine Nichte und ihr Mann haben nämlich selber auf die Platte gesprochen, schreiben sie. Was es heute alles gibt, eine Erfindung jagt die andere.« »Aber gern«, sagte der Bürgermeister, holte das Grammophon heran und zog es auf. Tante Olga wickelte die Platte aus dem Papier, legte sie auf den Apparat und setzte sich, das Taschentuch im Hinterhalt, in einen Sessel. Alles hielt den Atem an. Der Bürgermeister schraubte eine neue Nadel ein, setzte die Platte auf, stellte den Apparat an und ging auf 10 Spitzen zum Sofa zu Frau Dr. Riemer. Man saß im großen Kreis rund um den Apparat. Die Nadel schnarrte und dann begann die Platte zu sprechen. Einen Vorzug hat diese Art Glück zu wünschen schon. Man braucht der alten Schachtel dabei nicht ins Gesicht zu sehen. Aber es ist deine Tante, nicht meine. Na los, sag was Nettes. Was denn? Vielleicht, ob sie 100 Jahre alt werden will, sitzt in der Provinz auf ihrem Geld diese knauserige Person. Darf ich bitten, meine Herrschaften, möglichst langsam, laut und deutlich sprechen? Liebes Tantchen, hier sind Püppchen und Arthur aus Berlin. Wir wünschen dir zum Weihnachtsfest alles Gute. Wir kämen gern mal zu dir hinüber. Na, vielleicht in den Ferien, wenn wir nach Binz fahren. Püppchen meinte vorhin, es sei ein wahrer Jammer, dass wir dich so lange nicht gesehen hätten. Treten Sie nicht so nah ans Mikrofon, meine Herrschaften. Weiter weg, wenn ich bitten darf. Was macht die Gesundheit, Tantchen? Sei nur recht vorsichtig. Arthur meinte, wir sollten dir einen Baumkuchen schicken. Aber bei deiner Verdauung und außerdem sind wir knapp mit dem Geld. Psst, sind die 2 Minuten noch nicht bald rum? Was soll ich der Person denn noch sagen? Sie soll uns, ehe sie in ihrem Geld erstickt, mal einen 1000er schicken. Liebe Tante, hoffentlich verbringst du den heiligen Abend im Kreise von lieben Bekannten. Es ist komisch, wenn man bedenkt, dass wir hier in ein Mikrofon reden und ihr könnt es da hören. Die Platte ist 500 bis 600 Mal bespielbar und kostet bloß... Psst, nicht den Preis sagen, das geht sie einen Dreck an. Hoffentlich hat sie das nicht gehört. Ach wo, das, wenn man leise spricht, kommt es nicht auf die Platte. Verflucht ist die Zeit nicht bald rum. Hat sie überhaupt ein Grammophon? Nächste Weihnachten kommen wir bestimmt zu dir hinüber. Wir freuen uns jetzt schon drauf, dein liebes altes Gesicht endlich wieder einmal zu sehen. Lach nicht, Arthur. Tante Olga, die bis dahin wie gelähmt dagesessen hatte, stand auf, riss die Platte vom Apparat herunter und warf sie wütend aufs Parkett. Bürgermeisters und die anderen Leute saßen bedrückt herum, ein paar junge Leute kicherten. Frau Dr. Riemer wollte die arme Tante trösten. »Lassen Sie mich in Ruhe«, schrie Tante Olga und suchte ihren Hut. »Wo wollen Sie denn jetzt hin?«, rief der Bürgermeister. »Bleiben Sie hier, was wollen Sie denn jetzt zu Hause?« »Mein Testament ändern«, erklärte die Tante und schmiss die Türen zu. Wir hören nun einen Text von Gerhard Polt, von dem werden wir heute noch öfter hören. Frau Leim erzählt, »Wir sind halt ein mittelständischer Betrieb«. Ich meine, das geht von Generation zu Generation. Und immer wieder muss man sich neuen Herausforderungen stellen, aber so spitz auf Knopf wie heute war es noch selten. Obwohl man meinen könnte, die Auftragslage an sich ist nicht schlecht, aber unsere Krise kommt nicht von außerhalb. Im Gegenteil. Ich meine, der Großvater meines Mannes hat damals zwar eingeheiratet und sie waren ja auch nur eine kleine Klitsche, halt ausschließlich handwerklich für Jagdwaffen, auch Bajonette und so, aber im Grunde ein Kleinhandwerk halt. Und erst als der Großvater gesagt hat, in der Waffenproduktion, da wäre eine Musik drin, da hat sich das Blatt gewendet. Er war halt ein Visionär und eine Geschichte hat er immer gern erzählt, da wo einer einem Ritter einen Dreizack durch die Brust gerammt hat, das war damals eine ganz neue Erfindung, und der dann im Sterben gesagt hat, Sapperlot, sind das die neuen Dreizacke, enorm. Und er hat dann eigenhändig, weil ein Bastler war er ja, einen Flammenwerfer angefertigt und mit dem haben wir dann auch reüssiert. Und beim General, also beim damaligen General von Löffel, wurde er ja dann auch sowas wie ein Hoflieferant. Jedenfalls kam dann der Durchbruch. Und ich meine, den Flammenwerfer, den gibt's ja heute noch. Also nicht im Krieg, aber man kann damit Insekten ausräuchern oder Glatteis wegschmelzen. Also durchaus. Ja, und dann kam der Zweite Weltkrieg. Der war zwar für die Auftragslage sehr erfolgreich, aber vom Verdienst her eher mager, obwohl man genügend Arbeitskräfte aus dem Osten hatte. Was man sich heute übrigens fast gar nicht mehr vorstellen kann. Der Großvater war nicht in der Partei, musste also folglich hernach fast überhaupt nicht entnazifiziert werden. Und das war der Grund, warum der Betrieb nach dem Zusammenbruch schnell wieder Fuß fassen konnte. Und mit unserer Tellermine konnten wir dann bei der Suezkrise und dem Algerienkrieg, aber auch in Korea, unsere Firma ganz schön über Wasser halten. Und dann, nach dem Tod vom Vater, also vom Großvater, da musste mein Mann in den Ring steigen. Seine Devise war Qualitätsprodukte und sich in der Welt umschauen. Ich meine, Sie wissen doch, die anderen warten nicht auf uns. Die machen ihre Kriege notfalls auch ohne uns. Kaschmir, damals noch Belgisch-Kongo, Ceylon, Formosa und so weiter, dann die Falklandinseln, auch die Engländer haben unsere Produkte sehr geschätzt. Heute sind die Anforderungen natürlich ganz andere Kaliber mit dieser Distinguished Weapon. Schmetterlingsbomben hat mein Mann übrigens nie hergestellt, weil er sagt, dieses ewige Hin und Her, mal ächten sie sie, dann sind sie wieder dafür. Lieber, sagt er, ökologische Waffen, wo der CO2-Ausstoß gering ist. Also, wie auch immer. Wir sind ein gesunder Familienbetrieb und werden keine Aktiengesellschaft. Handwerkliches Können bleibt Grundvoraussetzung. Wir suchen und sind auch ein lukrativer Arbeitgeber für Ballistiker, Elektroniker und Künstler, die was von Design verstehen. Wir bilden auch aus und so gesehen haben gerade junge Menschen bei uns einen gesicherten Arbeitsplatz und dass es ständig Krisen gibt auf dieser Welt, darauf können wir uns verlassen. Wir sind sozusagen krisenfest. Das Einzige ist halt, die Entwicklungskosten nehmen zu und die Frage, was will man eigentlich vernichten? Mein Mann geht jetzt schon immer auf so Seminare, weil man muss am Ball bleiben. Massenvernichtung ist heute viel zu primitiv, das gibt's schon lang. Hightech, sagt mein Mann, da gibt's noch große Felder zu beackern, aber die Finanzierung, und da bin ich auch beim Punkt. Diese Bankenkrise, bis so ein Banker mal kapiert, welche Bombe welchen Kredit braucht und wann sie sich bezahlt macht, das ist nicht leicht zu errechnen wie ein Einfamilienhaus. So eine Entwicklung kostet ein Schweinegeld. Und wenn sie in Serie geht, dann soll sie mindestens für 1 Million Schaden verursachen, denn dass sie sich rentiert. Und das muss ein nachprüfbarer Sachschaden sein. So wie früher, einfach Bomben abwerfen, das geht heute nicht mehr. Da sind schon die Rechnungshöfe und dieser Bund der Steuerzahler dagegen. Und wenn sie einen da drunten über eine Fernsteuerung vom Satelliten aus einen Personensachschaden verursachen, nichts gegen die armen Leute, aber die sind ja nicht mal versichert. Also kann ein Schaden kaum angerechnet werden. Und das ist es, warum diese Banker so zäh sind. Ich zähle aufs Weihnachtsgeschäft, weil im Sudan und noch wo, da spitzt sich's zu. Und dann können wir alle wieder aufatmen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nun noch einmal zu Gerhard Polt. Der wurde einmal gefragt, was ist Ihr schönstes Weihnachtsfest gewesen? Und da hat er nicht lange nachdenken müssen. Mein schönstes Weihnachtsfest war, als ich noch ein kleiner Bub war und mein Vater aus der Kriegsgefangenschaft herausgekommen ist. Also nach dem Zweiten Weltkrieg. Am Heiligen Abend unterm Baum hat er dann die Zinnsoldaten herausgeholt und die Schlacht von Verdun aufgebaut. Mein Vater wollte die Schlacht von Verdun gern einmal so aufbauen, dass die Franzosen verlieren und nicht immer die Deutschen. Und dann hat er zu mir gesagt, pass auf, Bubi, hat er gesagt, hier ist das Bataillon mit den Husaren. Pass mir ja auf die Husaren auf, gell? Ich habe aufgepasst, aber ich war halt noch ein kleiner Bub und unerfahren. Die Schlacht hat sich lange hingezogen und dann habe ich so einen Reiter, so einen Husaren genommen und habe ihn ins Kerzenlicht hineingehalten. Und weil er aus Blei war, ist er geschmolzen. Das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich noch einen Reiter genommen und den habe ich auch geschmolzen. Und dann habe ich das ganze Bataillon eingeschmolzen. Und dann hat mein Vater gesagt, so Bubi, jetzt machen wir die Franzosen fertig. Wo sind die Husaren? Und dann habe ich meinem Vater das Bataillon in Form einer Bleikugel überreicht. Und dann hat mein Vater gesagt, du Sauhund, du Verreckter, jetzt kracht es gleich unwahrscheinlich. Mein Vater wollte mich sauber verprügeln, aber sich vorher erst einmal stärken. Er ist auf den Balkon hinaus, weil da hat er ein Bierdepot gehabt. Aber weil Weihnachten war und es saukalt war und am Balkon so glatt, ist er vom Balkon hinuntergefallen, weil er ausgerutscht ist. Und ist auf den Nachbarbalkon hinaufgefallen, wo auch ein Bierdepot war. Und dann haben sie meinen Vater ins Krankenhaus, weil er Rippenbrüche gehabt hat und Quetschungen. Er ist erst nach Heilig Drei Könige wieder heimgekommen und das war das schönste Weihnachtsfest in meinem Leben.
Ja, wir kommen nun zum Ende unserer ganz besonderen Weihnachtssendung, das Haltern-Magazin am Heiligabend 2021. Sie hörten eine Aufzeichnung aus dem Theater Mahl. Der Rezitator Cornelius Demming las Texte von Bert Brecht, Axel Hacke, Erich Kästner und Gerhard Polt. Musikalisch begleitet von Julia Breyer und René Langkeit. Für die Audioaufnahme zeichnet Ralf Dunkel verantwortlich. Die Idee zu dieser Sendung hatte auch in diesem Jahr Janosch Turon von der Stadt Mahl. Danke dafür. Ich wünsche Ihnen ein friedliches, frohes und vor allen Dingen gesundes Weihnachtsfest und ein glücklicheres neues Jahr 2022. Wir hören uns dann wieder hier jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Haltern Magazin bei Radio Fest. Machen Sie es gut. Ich bin Wolfgang Thiemann.